Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf heute über einen Wert eurer Gemeinde reden. Mir wurde gesagt, ihr habt da verschiedene Werte, die eure Gemeinde ausmachen. Und als ich gehört habe, welche Werte das sind, hat mich einer sehr angesprochen, weil ich mich sehr viel mit diesem Wert beschäftige. Und das ist der Wert: Wir packen eine zeitlose Botschaft in neue Gewänder, so ungefähr. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt bei euch in der Gemeinde. Wenn ich so verschiedene Seminare halte, ich bin seit diesem Jahr als Inlandsmissionar tätig, ich mache schon seit mehreren Jahren apologetische Arbeit, das heißt Glaubensverteidigung, also jetzt nicht irgendwie so mit sondern mit Worten und Argumenten. Das heißt, wir halten Vorträge und führen Debatten, machen Videos zu allen möglichen Glaubensthemen und halte dann auch in diesem Zug verschiedene Seminare. Und immer wenn ich so ein Seminar halte, stelle ich eine ganz gemeine Frage und die stelle ich euch auch. Überleg mal für dich selber, wie viele Gespräche pro Monat hast du, die folgende Eigenschaften haben. Das Gespräch geht mindestens 15 Minuten über Gott oder ein wichtiges Thema des Lebens. Also jetzt nicht irgendwie, mein Hamster ist gestorben oder so, das kann auch wichtig sein, aber so ein großes, so eine große Frage des Lebens, ja? Oder über Gott. Mindestens 15 Minuten mit einer kirchenfremden Person. Überleg mal ganz kurz für dich selber, was so die ungefähre Statistik bei dir ist. Ja, pro Monat. Dann sage ich dir gleich, was der Durchschnittswert ist. In allen Gemeinden, in denen ich bin. Der Durchschnittswert ist 0 bis 1. Ja, das ist unsere Landschaft, in der wir als Kirchen sind. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Ehrlich gesagt. Wir hören ja ständig davon, ne, das Evangelium muss raus und ne, wir müssen Menschen für Jesus gewinnen. Und de facto kommen wir oft erst gar nicht dazu, überhaupt mit Menschen zu reden, geschweige denn sie für Jesus zu gewinnen. Und das ist kein Vorwurf. Das hat meistens gar nichts damit zu tun, dass wir nicht bereit dafür sind. Oder dass wir sagen, ach, wir haben einfach keinen Bock. Ich glaube, ganz viele von uns haben eine innere Sehnsucht, mehr mit Gott zu erleben, oder? Sind da so ein paar Leute, die das haben? Ja, eine? Okay, gut. Ich mache auch mit einem weiter, das ist kein Problem. Also, wir haben, glaube ich, eine Sehnsucht oder einige von uns haben diese Sehnsucht. Und gleichzeitig haben wir eine Unbeholfenheit. Das erlebe ich ganz, ganz viel in Gemeinden. Wir haben eine Unbeholfenheit und wir haben ein falsches Verständnis von dem, was Christsein-Leben bedeutet. Jedenfalls in manchen Bereichen. Und ich möchte euch heute an eine Stelle einführen aus dem 1. Korintherbrief. Diese Stelle repräsentiert für mich sehr gut diese Frage, wie packen wir eine zeitlose Botschaft in ein kulturelles Gewand. Und die Stelle ist zu finden in 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Ich glaube, dass in dieser Stelle das Wesen des Evangeliums auf eine sehr interessante Art und Weise deutlich wird. Und in den nächsten 3 Stunden, in denen ich das Thema jetzt ausbreite, nein, ich würde am liebsten so lange darüber reden, weil es gibt sehr viel darüber zu sagen. Ich glaube, wir haben sehr viel zu lernen in der Frage, wie können wir mit Menschen reden, ohne extrem komisch zu sein. Ich glaube, wir haben manchmal so das Bild, ne? Christen müssen so ein bisschen komisch sein, das glaube ich nicht. Die Botschaft, die wir haben, ist schon komisch genug. Sei du bitte nicht auch noch komisch. Ja? Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, wie wir die Menschen erreichen. Aber, und da möchte ich heute anfangen mit euch, ja, um euch einen Impuls zu geben heute Morgen. Mehr kann ich auch in dieser Zeit gar nicht machen, weil das so ein umfangreiches Thema ist. Aber ich glaube, es fängt damit an zu verstehen, was das Wesen des Evangeliums ist. Wenn wir verstehen, was das Wesen des Evangeliums ist, verstehen wir, wie wir mit Menschen umzugehen haben, die diese Botschaft hören sollen. Und deshalb möchte ich drei Punkte heute machen aus diesem Text oder die mit diesem Text zusammenhängen, die das Wesen des Evangeliums ein wenig darstellen. Der erste Punkt ist, es ist eine Freiwilligkeit. Also dieser Text startet ja mit, obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich allen zum Knecht gemacht. Paulus selber empfindet also jetzt keinen Zwang. Das macht er auch an mehreren Stellen deutlich in seinen Briefen. Er sagt, wenn ich zum Beispiel Gott nur dienen würde aus Zwang, ohne Gnade, also wenn ich nur aus Verpflichtung Gott gegenüber alles machen würde, dann gäbe es ja keinen Lohn, weil ich tue ja nur das, was ich Gott schuldig bin. Kriege ich ja nichts mehr. Also ich muss ja was zurückzahlen dann. Ja? Ich muss was ausgleichen und dann kriege ich ja nichts mehr. Aber Paulus sagt, Gnade heißt, du empfängst etwas. Und deswegen sagt er, meine Motivation ist nicht einfach nur eine Verpflichtung, obwohl es das natürlich auch gibt, also ein innerer Gehorsam Gott gegenüber. Aber er sagt, das Grundwesen meines Dienstes ist nicht Verpflichtung, sondern ist Gnade. Ich tue das, was ich tue, weil ich weiß, dass ich beschenkt bin. Ganz einfacher Rückschluss, wenn du nichts zu geben hast, liegt es vielleicht daran, dass du nicht kapierst, dass du beschenkt bist. Dankbarkeit ist so ein Thema zum Beispiel. Ne? Dankbarkeit ist ein Thema, da können sich die Umstände gar nicht ändern und plötzlich fühlen wir uns anders. Dieses Thema müssen wir ergreifen, um Gnade ausleben zu können. Wenn wir immer unzufrieden sind mit allem, was in unserer Welt passiert, mit der Politik, mit meinen Umständen, mit meiner Kirche, mit dem Lobpreis etc. pp., ja, dann habe ich nichts zu geben. Dann habe ich nichts zu geben, weil ich nicht in Gnade lebe. Weil ich nicht darin lebe, zu sagen, ich bin beschenkt und ich habe einen Überfluss. Und davon spricht die Bibel ja, ne? Wir empfinden nicht immer so, und das möchte ich klar sagen, das darf keine Floske sein, immer zu sagen, naja, ich lebe immer im Überfluss. Nee, es gibt Momente, in denen wir tatsächlich nicht im Überfluss leben, sondern an der harten Grenze. Aber ich glaube, der Leib Christi hat einen Überfluss. Und da, wo du schwach bist, sollten Menschen da sein, die einen Überfluss haben, die dir zu geben haben. Das ist das Wesen der Gemeinde, das ist das Wesen Jesu Christi, das ist das Wesen von dem, was Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt, ein paar Kapitel später, in dem er sagt, der Leib Christi kümmert sich um das schwächste Glied. Ist doch interessant. In der Kirche und auch gerade in der freikirchlichen Landschaft werden halt die auf Bühnen gestellt, die besonders charismatisch sind, die gerade den richtigen Klamottenstil haben, keine Ahnung was. Ja, ich sage nicht, dass das immer so passiert, aber es ist eine Tendenz. Da haben manche Großkirchen uns etwas voraus, weil da tragen die, sage ich mal, Jesus ganz bewusst. Die sagen ganz oft, die Pfarrer zum Beispiel in der katholischen oder evangelischen Kirche, ich ziehe Jesus an und nicht mehr ich stehe hier, sondern Jesus. Und ich bin unwichtig, ich trete in den Hintergrund. Das hat Vor- und Nachteile, aber vielleicht ein Stück weit davon könnte uns gut tun, zu sagen, das Schwächere wird gelobt, ich trete in den Hintergrund. Ich trete zurück und schaue das an, was schwach ist, was bedürftig ist und gebe da hinein. Finde ich eine total tolle Haltung, die Paulus auch zeigt in seinem Dienst. Er sagt also, ich tue das, ich bin frei von allen. Also auch diese Menschenfurcht ist bei Paulus kein Thema. Das merken wir auch in seinen Briefen. Also der kann schon auch härter auftreten. Er sagt, ich könnte ziemlich hart auftreten unter euch, aber das habe ich gar nicht nötig, weil ich will euch gewinnen. Von Menschenfurcht ist da keine Rede bei Paulus. Er muss den Menschen nicht gefallen. Und am Ende, eben in Vers 23, sagt er hier, ich tue das alles um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und dieser Vers ist härter, als man vielleicht denkt im ersten Moment. Es bedeutet, wenn wir nicht dieses Wesen haben, das ein gebendes Herz hat, das sagt, ich möchte Anteil haben am anderen, und das ist ja das, worum es hier geht, ich möchte Anteil haben am anderen Menschen, ich möchte Anteil haben auch an der Lebenswelt des anderen, ich möchte Anteil haben an den Menschen, die tatsächlich Jesus nicht kennen, dann sagt er, wenn wir diesen Anteil nicht haben wollen, haben wir auch keinen Anteil am Evangelium. Wenn wir keine Liebe haben für die Menschen, wenn uns die Menschen egal sind, wenn uns diese Welt egal ist, und ich meine damit nicht nur meinen Nachbarn, sondern ich meine auch, wohin diese Welt politisch steuert, wohin diese Welt im Sozialwesen steuert, all diese Dinge. Wenn uns das egal ist, haben wir keinen Anteil an den Menschen, die ja davon betroffen sind. Dann bauen wir uns unsere Blase in der Kirche, schaffen Programme. Ich will jetzt nicht zu viel kritisieren heute Morgen, ja, aber es ist meine Beobachtung in der Freikirche. Bei euch ist es bestimmt anders. Aber wir bauen uns dann eigene Programme, bedienen uns aber mit den Programmen selbst. Also die Programme sind ja nicht für die anderen, sondern die sind für uns. Ja. Wir bauen unsere Clubs, unsere Programme, um uns gegenseitig zu beschäftigen und vergessen, dass es da eine Welt gibt, die das alles gar nicht hat. Der das fehlt. Diese freiwillige Unterordnung, dieses ich gebe freiwillig etwas auf, um jemanden zu gewinnen, ist zutiefst das Wesen des Evangeliums im Kern. Wenn ihr in den Philipperbrief zum Beispiel hineinschaut, wir machen heute so ein paar Ausflüge in andere Bibelstellen, verzeiht mir das, vielleicht könnt ihr das in eurer eigenen Bibel mit aufschlagen. Aber Philipper 2, die Verse 6 bis 8, dort steht, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Tiefstes Wesen des Evangeliums, Philipper 2, ist vermutlich eines der ältesten Bekenntnisse, die wir haben in der Kirche. Und hier wird das Wesen des Evangeliums deutlich, dass eben auch Jesus in einer Freiwilligkeit alles hergegeben hat, um uns zu retten. Es wird auch später deutlich, oder davor deutlich, im Johannesevangelium, Johannes 10, die Verse 17 und 18, wo er sagt, niemand nimmt mein Leben, es sei denn, ich gebe es freiwillig. Also Jesus sagt, wenn hier etwas geschieht, dann nur mit meiner freiwilligen Zustimmung. Selbst kurz vor seiner Verhaftung, im tiefsten Gebet mit seinem Vater, wo er Angst empfindet, sagt Jesus, dein Wille soll geschehen, ich ordne mich dem freiwillig unter. Wenn es einen anderen Weg gibt, gerne, aber wenn das der einzige Weg ist, gehe ich ihn. Das Wesen des Evangeliums, das Jesus gelebt hat, ist eine Freiwilligkeit. Und ich glaube, wenn wir Menschen begegnen in einer unaufrichtigen Art, in einer falschen Agenda, dann werden die Menschen das merken. Das ist wie mit dem Theater oder mit Filmen. Ich weiß nicht, wer von euch guckt noch Fernsehen, ne, so deutsches Fernsehen. Ist ja so ein Kulturgut, das so langsam verloren geht mit Netflix. Aber in allem Tollen, was es da gibt, ne, also gibt es auch gute Sachen, gibt es ja auch so Serien, wo man sich denkt, ja gut, ne? Weiß jetzt nicht, was die da gelernt haben, die Schauspieler. Aber Schauspielerei ist es nicht, ja? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr so einen richtig schlechten Film mal guckt. Ne? Gibt es ja bei deutschen Filmen auch. Gibt auch andere Länder, wo das so ist. Ne? Polnische zum Beispiel, wenn man da sich einen Film anguckt, wo dann auf Polnisch quasi die Synchronisation kommt, dann spricht da ein Sprecher alle Rollen, ne? Also die Frau, den Mann, den Hund, ne, ist alles derselbe Sprecher. Da haben wir es im Deutschen schon höhere Qualität. Aber es gibt ja Filme, wo man sich denkt, ne, da schaut man so diesem Film zu und man merkt bei dem Schauspieler, ja, der schauspielert sich gerade richtig einen ab. Ne? Oh, der spielt aber gut. Das Problem ist nur, sobald ich bei einem Film bemerke, der spielt gut, interessiert mich die Geschichte nicht mehr. Dann bin ich nicht Teil von dieser Geschichte, was ja eigentlich das Ziel ist bei dem Film, ne? Dass ich mit hineingenommen werde, dass ich vergesse, dass ich gerade einen Film gucke und dass ich Teil werde von dieser Geschichte. Und wenn ich dann so dran sitze und sage, ja, die Schauspieler gerade alle, ja, dann kann ich mich nicht eins machen damit. Ja, dann kaufe ich denen das nicht ab. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn wir Menschen nur lieben, weil wir irgendwie glauben, oh, jetzt muss ich aber irgendwo wann mal Jesus nennen und muss irgendwie sie da hinein überreden, mit mir in die Kirche zu kommen, dann werden das Menschen merken. Menschen werden merken, wenn du keinen Anteil an ihrem Leben hast, sondern wenn das ein Zwang ist, ja, der dir irgendwie auferlegt wurde von deinem Pastor oder von deiner Kirche oder von einer falschen Vorstellung, dass du Menschen nur dann lieben kannst, wenn du eine Chance siehst, sie in deine Kirche zu bringen. Das größte Gebot der Bibel ist, liebe deinen Nächsten. Punkt. Und der größte Auftrag ist, macht alle zu Schülern von Jesus. Das sind aber erstmal zwei verschiedene Dinge, die natürlich zusammenwirken. Aber ich kann Menschen lieben, ohne sie sofort zu Jüngern von Jesus zu machen. Andersrum ist schwierig. Ich kann Menschen nicht zu Jüngern machen, ohne sie zu lieben. Aber die Liebe Gottes beruht auf Freiwilligkeit. Es ist meine Freiwilligkeit, die ich auslebe, nicht unter Zwang, sondern aus einem tiefen Verständnis des Beschenktseins lebe ich eine Liebe aus, die Gott mir gegeben hat. Und gleichzeitig mache ich mir bewusst, auch der andere ist in einer Freiwilligkeit, diese Liebe anzunehmen oder nicht. Dieser Liebe nachzugehen oder nicht. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, das zweite Wesen des Evangeliums, das ich hier erkenne, ist zu sehen in dem Abschnittende quasi, bevor er in Vers 23 sein Fazit gibt, nämlich in Vers 22, wo er sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Ich habe so ganz verschiedene Hobbys, also manche bösen Zungen würden behaupten, ich bin ein Nerd. Ja, das ist für die, die den Begriff nicht kennen, das ist jemand, vielleicht würde man sagen, so ein Fachidiot, ja, der sich ganz gerne in sehr spezifische Themen reindenkt. Meistens haben Nerds zu tun mit Computern oder mit irgendwelchen anderen technischen Sachen. Meistens sind das irgendwelche Sachen wie Briefmarken sammeln oder Eisenbahn bauen oder sowas. Ja, also so sehr spezielle Hobbys. Das habe ich auch. Ne? Also ich spiele auch Schach und solche Geschichten. Also ich bin so ein richtig typischer Nerd. Habe auch Mathe studiert und alles. Und ich lerne Fremdsprachen. Genau, das ist so, gerade auch bei Menschen auf dem Autismus-Spektrum und so ist es oft so, dass sie so ganz, ganz tiefe Spezialthemen haben. Bei mir ist das Sprachen. Ich lerne über 20 Fremdsprachen. Immer wenn ich eine neue Sprache höre, muss ich sie auch lernen. Ja? Und dann denke ich mir, oh, die klingt aber auch interessant. Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass es eine Sprache gibt, die heißt Kanada. Ja, das ist also nicht in Kanada angesiedelt, sondern es ist eine südindische Sprache. Also habe ich mir gleich in meinen 7 Sprach-Apps, die ich habe, die Sprache gesucht und die gab es dann und dann habe ich die angefangen zu lernen, weil ich das so interessant finde. Und der Vorteil bei Fremdsprachen ist jetzt nicht nur, dass ich da ein großes intrinsisches Interesse habe, sondern Fremdsprachen haben einen ganz, ganz großen Vorteil. Du kommst sofort in die Lebenswelt eines Menschen. Es reichen ein paar Sätze, ja, mit einem Menschen zu sprechen. Und sofort, in manchen Kulturen bist du gleich Bruder, ja, bist du gleich Freund. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Sucuk-Pizza-Esser. Weiß jemand von euch, was Sucuk ist? Sucuk? Sehr gut. Ihr habt Kultur, sehr gut. Türkische Knoblauchwurst. Oh, lecker. Ja. Äußerst ungesund, diese Pizzen, weil die einfach voll sind mit Fett. Aber egal, ich zähle meine Kalorien und deswegen darf ich das. Und ich gehe sehr gerne in meinen örtlichen Dönerladen bei uns und nehme mir eine Sucuk-Pizza. Und als ich da zum ersten Mal hinkam, es gab einen Besitzerwechsel und ich habe die Leute kennengelernt, habe ich so meine paar Brocken Türkisch ausgepackt. Ne? Habe ich sie begrüßt auf Türkisch und so, Merhaba, sen nasılsın. Und dann fangen sie sofort an, mit mir auf Türkisch zu reden. Ich sage, türkische Bilmiyorum, ich kann kein Türkisch, sorry. Ich kann nur mein Essen auf Türkisch bestellen, aber ich kann es nicht irgendwie über, keine Ahnung, die Wirtschaft reden auf Türkisch. Und was da passiert ist, ist, es entstand sofort eine Beziehung. Und ich fing an, es war Ramadan, sie zu fragen, wie Ramadan für sie läuft, wie sie das aushalten. Sie dürfen ja erst wieder essen und trinken, auch wenn die Sonne untergegangen ist, was extrem anstrengend ist, wenn du den ganzen Tag in der Dönerbude stehst. Und ich habe sie gefragt, wie es für sie läuft und habe mich für sie interessiert und habe sie dann gefragt, ob ich für sie beten dürfte, dass Ramadan ihnen zum Segen wird. Wo manche Christen vielleicht schon sagen würden, entschuldigen Sie, darf der das? Das sind Dämonen. Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das heißt, ich habe für sie gebetet und ich habe immer wieder Gespräche mit ihnen geführt. Und sie haben gemerkt, ich interessiere mich für sie. Ich habe kein einziges Mal erzählt, was ich glaube. Ich habe kein einziges Mal erzählt, irgendwie, übrigens, ich bin Christ und Jesus ist auf Golgatha für dich gestorben, hat sein Blut vergossen und so. Habe ich alles nicht gemacht. Verstehen sie auch nicht, wenn ich das so sage. Das heißt, ich habe mich für ihre Welt interessiert. Und eines Tages, wir haben irgendwann natürlich dann schon rausgefunden, dass ich Christ bin und er Moslem. Und jedes Mal, wenn ich reinkam, ging es um die Frage, welches Buch ist höher, Koran oder Bibel? Und ich habe beide Bücher gelesen und habe jedes Mal geantwortet, die Bibel. Und er sagte, nein, der Koran. Und dann sage ich, okay, ist deine Meinung. Ja, ich glaube, die Bibel ist das höhere Buch. Und irgendwann fragte er mich, könntest du mir eine Bibel auf Türkisch kaufen? Ich würde sie gerne lesen. Das ist doch richtig easy, oder? So einfach kann es gehen. Und der ist jetzt kein Christ. Ja? Der ist immer noch überzeugter Moslem. Aber wisst ihr, warum der mich das gefragt hat? Weil er merkt, dass ich ihn mag. Und weil ich in seine Welt gekommen bin. Weil ich eben nicht mit meiner Welt da reinspaziert bin, wie so ein nachmittelalterlicher Kolonialist, ja, der sagt, diese Dönerbude ist jetzt christlich, ich nehme die jetzt ein, solange ich hier bin. Sondern ich komme in ihre Welt, ich respektiere ihre Welt, ich versuche ihre Welt zu verstehen und gleichzeitig, wenn sie mich fragen, präsentiere ich meine Welt und präsentiere ich das, was ich glaube. Dieses in die Welt des anderen hineinzugehen, vielleicht merkt ihr jetzt schon im Kopf, da könnte eine Brücke zum Evangelium sein. Was könnte das wohl sein? Naja, Jesus wurde einer von uns, oder? Ist das nicht interessant, dass Jesus auf diese Erde kommt und dann eine ganz komische Predigt hält, immer wieder? Das Reich Gottes ist angebrochen, es ist mitten unter euch. Was für eine komische Botschaft. Ist das Reich Gottes nicht im Himmel? Also ist das nicht irgendwie so ein himmlisches Jerusalem und die goldene Stadt und sowas? Das ist doch das Reich Gottes, oder nicht? Was machte Jesus? Jesus kam in unsere Welt. Er hat nicht gesagt, ich setze mich jetzt auf den Ölberg und ihr kommt jetzt alle gefälligst zu mir, wenn ihr wirklich verstehen wollt, was die Wahrheit ist. Oder noch besser, ich bin im Himmel, versucht mal da hinzukommen. Das schaffen wir nicht. Sondern was Jesus gemacht hat, ist, er kam in unsere Welt. Und die Bibel sagt sogar, er musste Dinge lernen, was philosophisch gesehen interessant ist. Weil wie kann Gott was lernen? Ist er nicht allwissend? Er musste Gehorsam lernen zum Beispiel, steht in der Bibel. Das heißt, Jesus hat eine Erfahrung gemacht, die er ja vorher nicht hatte, nämlich ein Mensch zu sein. Er kam nicht nur in der Gestalt eines Menschen, er hat nicht nur so getan, als wäre er Mensch, er war ganz Mensch und ganz Gott. Das ist klassische Theologie, ja, in der Kirchengeschichte. Ganz Mensch und ganz Gott. Das heißt, er kam nicht nur und sagte, jetzt erkläre ich euch mal, wie der Hase läuft, sondern er lebte 30 Jahre als Mensch. Und das haben wir oft nicht so auf dem Schirm, ne? Er lebte 30 Jahre als Mensch, ohne ein Wunder zu wirken. Jedenfalls wissen wir von keinem und es war sicher keins in der Öffentlichkeit. Denn er wollte sein Wirken ja noch aufschieben bei der Hochzeit von Kana, wo dann seine Mutter sagte, wenn er was sagt, dann macht das gefälligst. Und er merkte, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt, mein Wirken beginnt. Aber das waren 30 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt, wo er als Mensch unter Menschen lebte. Was für eine Geduld, oder? In eine Welt hineinzukommen, die nicht seine, also es ist seine Welt, er hat sie geschaffen, aber es ist nicht seine Heimat. Er hätte das nicht machen müssen. Aber er kam in diese Welt, lebte 30 Jahre und verstand, wie die Menschen leben. Er war einer von ihnen, er war Teil dieser Welt, bevor er anfing, seinen Auftrag zu leben. Vielleicht sind unsere Kirchen deswegen nicht so randvoll und die Statistiken da sind leider ziemlich ernüchternd, wie viel Bekehrung es gibt im freikirchlichen Sektor. Vielleicht sind die Kirchen deswegen nicht voll, das ist nur eine Idee von mir, ja? Weil wir erwarten, dass die Menschen in unsere Kirche kommen. Warum sollten die hier reinkommen? Also nichts gegen eure Kirche, ne? Schön und so. Aber warum sollten die hier reinkommen? Sonntagmorgen gibt es wesentlich bessere Unterhaltungsangebote als so ein glatzköpfiger Typ, der irgendwas redet. Also, wenn wir das erwarten, dass die Menschen in unsere Welt kommen und dann Teil von uns werden, dann sage ich euch eines, dann werdet ihr ziemlich enttäuscht. Und dann gibt es Christen, die irgendwann verbittert werden, weil sie sich immer gewünscht haben, etwas mit Gott zu erleben. Weil sie immer gewünscht haben, zu sagen, boah, das Evangelium, das wirkt doch und das muss doch wirken. Und warum hören die? Die Menschen sind alle verstockt. Ich sage dir eines, die Menschen sind nicht alle verstockt. Das ist eine Lüge. Es gibt so viele Menschen, wenn die Jesus kennenlernen, sagen sie, das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Das Problem ist nur, niemand hat es ihnen gezeigt. Niemand kam zu ihnen. Was, wenn wir eine Christenheit werden, die nicht sagt, wir bauen uns unsere eigenen schönen Gebäude, also nicht nur das sagt, ja, wir bauen uns unsere eigenen schönen Gebäude und erwarten, dass die Menschen hier reinkommen, sondern was, wenn wir rausgehen und Begegnung haben mit Menschen, die Gott liebt. Mit Menschen, die genauso ein Ebenbild Gottes sind wie du und ich. Die also genauso fähig sind zu rationalen Gedanken, die genauso ihre Geschichte haben wie du, die genauso ihre Gründe haben zu glauben, was sie glauben. Glaub mir, jeder hat Gründe zu glauben, was er glaubt. Die wenigsten Menschen machen Dinge völlig zufällig. Und wir gehen in diese Welt hinein und wir werden jedem alles. Was für eine große Herausforderung, oder? Weil um das zu tun, gibt es eine ganz unangenehme Sache, die wir machen müssen. Ganz unangenehm. Wir müssen die Welt verstehen. Wir müssen uns also mit ihr beschäftigen. Und ja, ich weiß, da kommen dann so Verse wie, habt keine Gemeinschaft, was hat der Ungläubige mit dem Gläubigen zu schaffen und die Welt ist gefährlich und alles. Ja, wir müssen aber verstehen, was hier dieser Begriff Welt bedeutet. Also der Begriff Kosmos im Griechischen heißt jetzt nicht irgendwie die Welt im Gesamten nur, mit allem, was es bevölkert. Sonst würde es ja keinen Sinn machen zu sagen, Gott hat die Welt geliebt. Ne? Johannes 3, Vers 16 und so. Das meint die gesamte Welt und alles, was sie bevölkert. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Weltbegriff im Neuen Testament, den Johannes aber auch verwendet, ist ein Weltbegriff, der bei ihm oft negativ konnotiert ist und das meint eine Ordnung der Welt. Eine Ordnung, die nicht von Gott kommt, sondern die vom Widersacher kommt. Diese Ordnung, der müssen wir widerstehen. Ja? Und dann gibt es Christen, die sagen, ja, aber die Welt ist gefährlich. Und deswegen musst du dich fernhalten von der Welt. Und wisst ihr was? Mein Glaube ist stärker, als zu sagen, alles zerbricht meinen Glauben, sobald es mit mir in Berührung kommt. Ich glaube, mein Glaube ist stärker als die Welt. Weil die Bibel sagt, dass der Glaube überwindet. Und dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und nicht, er hat die Werke eingeschlossen, damit der Teufel nicht rankommt. Jesus ging in diese Welt und sagte, ich stelle mich dieser Welt und ich werde sie überwinden. Nicht andersrum. Ich überwinde die Welt. Meine Botschaft, meine Wahrheit, die ich vertrete, ist so gut, ist so stark, ist so lebendig, dass sie stärker ist als alles andere. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen kann ich in jeden Kontext gehen. Ich kann mit jedem Menschen reden. Ich kann in jede Lebenswelt hineintauchen, weil ich weiß, Licht ist stärker als Finsternis. Wahrheit ist stärker als Lüge. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen ist diese falsche Angst vor der Welt ein Hindernis. Wenn Jesus solch eine Angst gehabt hätte vor der Welt, wäre er nie gekommen, oder? Wir sind Überwinder in Christus. Und das heißt, da wo die Welt auch Lügen erzählt, da wo falsche Dinge laufen in dieser Welt, können wir gerade stehen und sagen, nein, ich vertrete eine andere Wahrheit. Aber wir müssen anfangen, diese Welt zu verstehen. Wir müssen anfangen zu verstehen, wie Menschen denken, die nicht in der christlichen Blase hocken. Es gibt einen Mann, ich möchte nicht zu viele Exkurse machen, sonst predige ich wirklich 3 Stunden. Es gibt einen christlichen Denker aus dem letzten Jahrhundert, den ich sehr schätze, einer der brillantesten Denker meiner Ansicht nach, Francis Schaeffer. Und Francis Schaeffer hat mal gesagt, in der Geschichte läuft es immer gleich, wie sich Gedanken entwickeln. Es fängt irgendwo in der Philosophie an. Ich bin unter anderem auch Philosophiestudent. Würden auch manche sagen, ist verboten für Christen. Ich glaube das nicht. Aber viele Gedanken beginnen in der Philosophie. Und da schreiben also irgendwelche Leute Gedanken auf und die sind erstmal unwichtig. Ja? Irgendwo in welchen akademischen Bücherregalen verstauben die, ja, und das sind irgendwelche Spinnereien. Und irgendwann kommen Künstler und sagen, ah, das ist aber ein interessanter Gedanke, wir verpacken das mal in Kunst, weil Kunst soll ja provozieren und Kunst soll ja was Neues bringen und die neue Währung heutzutage ist ja Aufmerksamkeit, also muss ich irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann kommen irgendwann die Populärmedien, Film und Literatur und Musik und nehmen das auch auf. Und dann ganz am Ende kommt die Kirche und sagt, ah, wir haben mitbekommen, da gibt es so ein Thema, das alle beschäftigt. Jetzt würden wir auch gern darüber sprechen. Das Problem ist nur, bis die anfangen darüber zu sprechen, ist es schon vorbei. Wenn jetzt Kirchen anfangen zu sagen, ah, da war doch irgendwas mit Klimawandel, ne? Sollten wir mal darüber sprechen. Vergiss es, Klimawandel-Thema ist vorbei. Interessiert niemanden mehr. Neueste Umfragen in der jungen Generation zeigen ganz andere Themen. Das ändert sich leider, ziemlich schnell teilweise. Und das heißt, wenn wir immer hinterherhängen und sagen, ah, jetzt müssen wir aber mal gucken, ne? Wie kriegen wir denn Leute in unsere Kirche? Ah, wir müssen über relevante Themen sprechen. Vielleicht sollten wir anfangen zu bestimmen, was die relevanten Themen sind. Vielleicht sollten wir anfangen, nicht nur daran zu denken, was war denn gestern relevant, sondern was wird morgen relevant? Wohin steuert unsere Welt? Was, zum Beispiel junge Menschen, ja, wie ticken junge Menschen? Also ich meine jetzt nicht nur, dass junge Menschen so komische Sachen machen wie 6-7 oder so, ja. Alle, die jetzt nicht verstehen, was das ist, keine Sorge. Geht irgendwann wieder vorbei. Ist nur eine vorübergehende Grippe der Jugend, ja. Aber die jungen Leute wissen, was das ist, ja. Also, wir müssen nicht alles verstehen, was die machen, ja, wenn die dann so dran stehen in irgendwelchen Sportveranstaltungen, 6-7, dann denkst du dir, okay, verstehe ich nicht. Aber vielleicht solltest du verstehen, wie die Welt der jungen Leute morgen aussehen könnte und was ihre Sorgen, was ihre Nöte, was ihre Ängste sind, um zu wissen, wohin steuert unsere Welt. Okay, der dritte Punkt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber dann ist man ja ein Fähnchen im Wind. Also dann bin ich ja so ein People-Pleaser, würde man da sagen. Ne? Jemand, der immer allen irgendwie so sich recht machen muss. Ne? Das ist ja irgendwie auch nicht gut, oder? Wenn man immer nur jemand ist, der wie so ein Chamäleon ist, der sich immer anpasst an alle, aber selber gar kein Profil hat. Und deswegen macht Paulus hier eine sehr gute Unterscheidung und einen sehr guten Einwand in Vers 21. Er sagt, ich bin denen, die ohne Gesetz sind, geworden, als wäre ich ohne Gesetz, Einwand, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Was sagt also Paulus hier? Das ist der dritte Punkt. Das Evangelium geht zwar zum Menschen, interessiert sich für den Menschen, aber es macht keine falschen Kompromisse. Und um das schaffen zu können, das ist eine schwierige Spanne, ne? Das merkt ihr vielleicht im Laufe dieser Predigt, das ist gar nicht so einfach. Für mich ist es in dem Sinne einfach, dass ich eine Leitlinie mir setze. Wir müssen wissen, was die wesentlichen Dinge sind des Lebens. Und alles andere ist dann unwesentlich. Und sollten wir auch nicht übermäßig viel drüber streiten und auch nicht von Menschen erwarten. Also die große Frage zum Beispiel ist, was sind die Mindestvoraussetzungen, die wir an einen Menschen heranlegen, damit er mein Bruder genannt werden kann? Damit er ein Gläubiger in Christus ist. Ja, wenn ich sage, der muss genau mein Bibelverständnis haben, von allen Sachen, von die Frage, hatten Adam und Eva einen Bauchnabel, bis zu, muss man Kopftuch tragen und so, ne? Wenn der in allem mir zustimmen muss, dann bist du der einzige Christ auf dieser ganzen Welt. Die Frage ist also, verstehen wir, was die essentiellen Dinge des Evangeliums sind? Und ich glaube, die sind gar nicht so krass viele, wie wir manchmal tun. Aber es sind dafür Punkte, die wir umso fester machen müssen. Wer den Sühnetod Jesu aus der Theologie streicht, streicht das Evangelium. Punkt. Das heißt, das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt zu sagen, Jesus ist nicht gestorben, um mir ein Vorbild zu sein in einer hingebungsvollen Liebe. Er ist gestorben, um zu retten, was verloren ist. Er ist gestorben, um die Macht der Sünde zu brechen, die Macht des Todes zu brechen und dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen. Drunter setze ich nicht an. Ja, das ist nicht einfach nur eine schöne humanistische Geschichte. Und diese Punkte müssen wir in uns festmachen. Diese Punkte müssen wir tiefer verstehen lernen. So wie der Epheserbrief es sagt, die Höhe, Breite und Tiefe der Erkenntnis Gottes zu erforschen, sollte nicht nur in den Punkten sein, dass wir stundenlang mit Leuten diskutieren, ob die Evolutionstheorie jetzt stimmt oder sowas, sondern es sollte tief gehen in uns zu verstehen, was ist das Evangelium? Was heißt das, dass ich gerettet bin? Und das kann dann schon auch kompliziert werden. Ich meine, es ist nicht trivial zu sagen, wie kann es sein, dass der Tod eines Mannes für alle anderen Menschen ausreicht. Das ist nicht trivial. Besonders nicht für Menschen, die nicht in der Kirche sind. Ja, das müssen wir aber erklären können. Und das heißt, dazu müssen wir es verstehen. Wir müssen verstehen, warum dieses Opfer ausgereicht hat. Wir müssen verstehen, warum es nötig war, warum es keinen anderen Weg gab. Wir müssen verstehen, was es für Auswirkungen hat auf unser Leben, um zu verstehen, was sind die Dinge, wo wir keine Kompromisse machen. Interessanterweise wirft Paulus Petrus das einmal vor. Im Galaterbrief Kapitel 2, da sagt er ab Vers 11, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Petrus versucht ja also auch ein People-Pleaser zu sein, ja, jemand, der den Menschen gefallen möchte, aber er hat Angst. Als die Juden noch nicht da waren, isst er mit den Heiden. Und als die Juden kamen, sagt er, nee, mit denen isst man ja nicht. Und Paulus sagt, das ist unehrlich. Das ist ein falscher Kompromiss, den du hier eingehst, um Menschen zu gefallen. In dem Fall den Juden. Stehe dazu, dass auch die Heiden von Gott geliebt sind und du mit ihnen Gemeinschaft haben kannst. Das war hier dann der Aufruf von Paulus und sagte, das ist Heuchelei. Das heißt, er sagt dann schon am Ende, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Das heißt, er maßregelt Petrus. Wir sollten keine falschen Kompromisse eingehen. Und das ist für mich etwas, was unglaubliche Sicherheit schafft. Es ist wie mit einem Instrument. Wenn du ein Instrument lernen möchtest und du möchtest Freiheit haben im Spielen des Instrumentes, dann kann man Folgendes machen. Ja, ich habe zum Beispiel auch mal Klavierunterricht gegeben und dann kam meine Schülerin und sagte nach 2 Unterrichtsstunden, ja, ich würde gern für Elise spielen können. Sag ich, ja. Dann machst du folgende Übungen. C-Dur-Tonleiter. Das übst du jeden Tag 10 Mal und dann machst du mit D weiter. Aber ich will ja das Stück spielen. Okay, aber um Freiheit zu haben im Instrument, musst du die Grundlagen sicher beherrschen. Und genauso ist es hier auch. Um Freiheit zu haben im Umgang mit Menschen, die Jesus nicht kennen, musst du innerlich fest sein. Ich glaube, ganz oft schaffen wir es nicht, einen vernünftigen Umgang mit Menschen außerhalb der Kirche zu haben, weil wir eigentlich selber unsicher sind. Weil wir Angst haben, konfrontiert zu werden in unserem Glauben. Weil wir Angst haben, Dinge zu hören, die meinen Glauben erschüttern könnten. Und wir schotten uns ab. Ich bin sicher in meinem Glauben. Und zwar nicht, und das ist wichtig zu verstehen, nicht, weil ich irgendwie sage, ich bin schlauer als alle anderen oder ich habe die beste Theologie oder ich habe das beste Bibelverständnis oder ich kann alle Bibelverse auswendig sagen, sondern weil ich glaube, dass Jesus lebt. Meine Hoffnung ist nicht meine Theologie. Meine Hoffnung ist eine lebendige Person, die vor 2000 Jahren auf diese Erde gewandelt ist. Und alles in der Geschichte spricht dafür, dass das so geschehen ist. Das ist meine Hoffnung. Und diese Hoffnung trägt mich auch in diesen Gesprächen zu sagen, ich weiß einfach, was ich glaube. Ich bin mir einfach sicher. Ja? Und ich bin trotzdem jemand, der zuhört und der sagt, okay, vielleicht liege ich falsch. Vielleicht ist das alles Quatsch. Das könnte ja theoretisch sein. Dann bin ich jemand, der wahrheitsliebend ist und sagt, okay, dann würde ich die Wahrheit annehmen, wenn sie nicht das ist. Aber ich habe überhaupt keinen Grund momentan zu sagen, dass das nicht die Wahrheit ist. Also, solange mir niemand was anderes sagt, glaube ich das. Und mit dieser Sicherheit in Gespräche zu gehen, hilft enorm. Und diese Sicherheit führt gleichzeitig dazu, zu sagen, ich kann von mir selbst wegschauen. Ich muss mich nicht beweisen, ich muss mich nicht behaupten, ich muss nicht irgendwie Leute fertig machen, was sowieso nicht dein Auftrag ist. Lies mal Korintherbrief insgesamt, also 1. Korinther 5 zum Beispiel, wo Paulus sagt, du hast nicht die zu richten, die in der Welt sind. Das ist nicht deine Aufgabe. Die hast du zu retten. Ja. Also wenn wir rumlaufen als Christen und der Gesellschaft alle möglichen Sachen vorwerfen, ja, hier, Homosexualität und so, dann sage ich, vergiss es. Die haben gar keine Grundlage zu verstehen, warum du das ablehnst. Sie müssen erst die Grundlage verstehen, dann können sie die Ethik von Jesus verstehen, nicht andersrum. Der Weg des Evangeliums ist nicht, werd ein guter Mensch und dann rette ich dich, sondern ich rette dich und dann wirst du ein besserer Mensch. Das ist der Weg des Evangeliums. Und das heißt, wir müssen lernen, tatsächlich erstmal in diese Welt hineinzukommen. Und ich fasse damit meine Predigt zusammen. Wir müssen in einer freiwilligen Liebe handeln, zu verstehen, ich bin freiwillig gerettet und ich rette jemanden, der ebenfalls freiwillig gerettet werden kann oder auch nicht. Ich habe da eine innere Freiheit zu sagen, ich tue es aus Überzeugung, nicht aus Angst oder aus einer falschen Religiosität. Zweitens, ich werde jedem alles. Ich lege gern meine Wünsche und Vorstellungen ab. Auch meine Sprache im Übrigen, ja, also nicht nur jetzt Fremdsprachen, sondern auch, hört zu, wie Leute reden. Ja? Hört zu, welche Begriffe Leute verwenden. Hört zu, wie die Gesellschaft über Themen spricht und fang an mitzureden in einer Sprache, die sie verstehen. Ist auch für Prediger besonders wichtig. Ja? Hier vorne kein Kanaanäisch zu sprechen, wo nur Leute verstehen, die schon 20 Jahre im Glauben sind. Das heißt, werde jedem alles und dazu musst du verstehen, wer der andere ist. Um das zu verstehen, musst du ihn kennenlernen. Das heißt, du musst fragen, du musst Gemeinschaft haben, du brauchst Zeit. Und drittens, sei fest in dem, was du glaubst. Beschäftige dich mit den Grundlagen deines Glaubens, bevor du in die allen möglichen Äste und Zweige gehst, sondern sei fest in den Grundlagen deines Glaubens. Und als Apologet würde ich sagen, da gibt es so einen Vers in 1. Petrus 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das heißt, wenn du gefragt wirst, neudeutsch gesagt, warum bist du so bekloppt und glaubst an Gott, dann solltest du eine Antwort haben. Und wenn die Antwort nur lautet, ja, du musst einfach glauben. Das ist ein bisschen wenig. Weil das sagt der Moslem mir auch. Warum bin ich also kein Moslem? Wir sollten also fest sein in dem, warum wir glauben, warum wir tatsächlich Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben ansehen und nicht das Buch, die Veden oder den Koran oder dass wir sagen, es gibt gar keinen Gott, was ja auch viele Menschen glauben. Wir sollten wissen, warum wir es glauben und wir sollten wissen, was wir glauben. Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Wenn wir das tun, glaube ich, können wir rausgehen in Sicherheit, können Gemeinschaft haben mit Menschen, können unsere Komfortzonen verlassen und im Alltag tatsächlich Menschen zuhören und sie kennenlernen. Wenn wir das tun, lernen sie auch uns kennen und damit Jesus Christus. So hoffe ich. Amen.